Die Radio Wissen. Update.
Ladies and gentlemen, the Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2014 is to be awarded to Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai for their struggle against suppression of young people and children and children's right to education.
Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an zwei mutige Kämpfer für die Rechte der Kinder. Respekt für junge Menschen ist die Voraussetzung für Frieden auf der Welt, so begründet das Nobelkomitee seine Entscheidung. Der Friedensnobelpreis 2014 für Kailash Satyarthi und Malala Yousafzai, das ist das Topthema im Update. Ich bin Ronald Menn.
Update.
On the 9th of October 2012.
Am 9. Oktober haben die Taliban auf mich und meine Freunde geschossen. Sie dachten, dass die Kugeln uns zum Schweigen bringen könnten. Aber sie irrten sich, denn aus der Stille kamen tausende Stimmen.
And out of that silence came thousands of voices.
Malala Yousafzai vor einem Jahr bei den Vereinten Nationen. Vor ihrer Rede war sie für viele nur das Mädchen, das die Taliban erschießen wollten. Sie sagte, ich bin nur eine von vielen.
Thousands of people have been killed by the terrorists. And millions have been injured. I'm just one of them.
Eine, die nicht nur für sich selbst spricht, sondern für alle, deren Stimme nicht gehört wird.
So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but for those without voice can be heard.
Malalas Stimme wird gehört. Sie spricht eine Viertelstunde vor den Vereinten Nationen. Ihr bewegender Appell, mit Büchern und Stiften gegen Armut und Terror zu kämpfen, wird weltweit gehört.
Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world.
Nach ihrer Rede war Malala das mutigste Mädchen der Welt, so nannte sie der UNO-Bildungssondergesandte Gordon Brown. Für UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ist sie schlicht eine Heldin. Dabei hatte Malala schon mit 11 begonnen, in einem Blog über ihr Leben unter den Taliban zu schreiben. In ihrer Heimat Pakistan wurde sie schnell zu einem Symbol für den Kampf gegen die Extremisten. Für die Taliban wurde sie zur Feindin. Am 9. Oktober 2012 gab es einen Überfall auf den Schulbus, in dem Malala saß. Ihr wurde gezielt in den Kopf geschossen. Malala überlebte und kämpfte weiter. Die Terroristen konnten weder ihre Ziele ändern noch ihren Ehrgeiz stoppen. Die Kugeln haben nur eines geändert. Aus Schwäche, Angst und Hoffnungslosigkeit wurden Stärke, Kraft und Mut.
The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear and hopelessness died. Strength, power and courage was born.
Fast genau zwei Jahre nach dem Attentat der Taliban hat Malala Yousafzai jetzt den Friedensnobelpreis bekommen, zusammen mit dem indischen Kinderrechtler Kailash Satyarthi, der seit Jahrzehnten gegen Kinderarbeit in seinem Land kämpft. Satyarthi gab mit 26 seine Karriere als Elektroingenieur auf, um sein Leben den Kindersklaven zu widmen. Er stürmte Fabriken, in denen die Mädchen und Jungen gefangen gehalten wurden, und befreite sie. Rund 80.000 sollen es bisher gewesen sein. Damit die Kinder ein neues Leben anfangen konnten, gründete der Aktivist eine Hilfsorganisation. Kailash Satyarthi sagte in einer ersten Reaktion beim indischen Sender NDTV, der Nobelpreis sei eine große Ehre und Hilfe für all jene Kinder in der Welt, deren Stimme nie wirklich gehört wurde.
It's a great recognition and honor for hundreds of millions of children in the world. It's also a great recognition and honor for all my fellow Indians.
Kailash ist Hindu, Malala Muslimin. Er ist 60, sie ist 17. Trotz aller Unterschiede seien beide im Kampf für Bildung und gegen Extremismus vereint, hieß es vom Nobelkomitee. Kailash selbst sagte, er müsse Malala jetzt unbedingt kennenlernen, damit sie zusammen noch mehr erreichen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz ist der Friedensnobelpreis Thema. Dr. Potzlot twittert. Zur Abwechslung mal den Friedensnobelpreis für jemanden, die ihn auch verdient hat. Da glaubt man fast wieder an das Gute. Und auch User MHSH findet auf tagesschau.de der erste Friedensnobelpreis, der berechtigt ist. Uli Bulli hätte sich dagegen, wie viele andere im Netz, gewünscht, dass Edward Snowden den Preis bekommen hätte. Er schreibt, Snowden verändert die Welt gerade wie kein Zweiter. Er klärt die Welt über das Geheime auf, was niemand wissen sollte. Er trägt somit mehr zum Weltfrieden bei wie jeder andere und hält uns allen den Spiegel vor. Ich finde es eine Schande, dass das Komitee nicht den Mut hatte. Thomas fragt: Wundert es keinen, dass Kinder schon einen Friedensnobelpreis bekommen, um in der Welt ein Zeichen zu setzen? Und User Mannherr kritisiert auf unserer Facebook-Seite den Friedensnobelpreis an sich. Ihr berichtet so ehrgeizig über den Friedensnobelpreis, dabei ist der Preis wertlos, da auch Personen, die fromme Sprüche leisten, einen bekommen. Selbst Barack Obama hat einen bekommen. Wie kann das sein, dass ein Mensch, der Krieg führt, einen Friedensnobelpreis bekommt?
Was sonst noch wichtig war?
Nach Angaben von Beobachtern hat die Entscheidungsschlacht um die Kurdenstadt Kobane begonnen. Die Terrormiliz IS hatte zuerst eine Versorgungsroute in Nordsyrien angegriffen, um die Kurden vom Nachschub aus der Türkei abzuschneiden. Danach nahmen die IS-Terroristen die militärische Kommandozentrale der Kurden in der Stadt unter Beschuss. Die Vereinten Nationen warnten vor einem Massaker. Sollte die Stadt an die IS-Extremisten fallen, würden die Zivilisten dort höchstwahrscheinlich getötet. Hartz-IV-Empfänger bekommen ab dem nächsten Jahr etwas mehr Geld. Der Bundesrat hat zugestimmt, dass die Hartz-IV-Sätze um gut 2% angehoben werden. Singles bekommen ab Januar 399 Euro pro Monat und damit 8 Euro mehr als bisher. Die Regelsätze sind an die Entwicklung von Preisen und Nettolöhnen gekoppelt. Sozialverbände kritisieren, dass die Hartz-IV-Sätze zu niedrig sind, um davon zu leben. Der Bundesrat hat außerdem dafür gestimmt, dass Deutschland nach jahrelanger Verzögerung eine UNO-Konvention gegen Korruption umsetzt. Deutschland ist eines der letzten Länder weltweit, das die Konvention bisher nicht akzeptiert hat, neben Staaten wie Nordkorea oder Syrien. Die EU-Justizminister wollen den veralteten europäischen Datenschutz an das digitale Leben anpassen. Bis Jahresende soll es einen Reformentwurf dafür geben. Darin soll zum Beispiel stehen, dass Internetfirmen ihre Kunden fragen müssen, bevor sie deren Daten weitergeben. Die Justizminister haben bei ihrem Treffen in Luxemburg auch über das Recht auf Vergessenwerden im Internet gesprochen. Seit Mai können EU-Bürger Suchmaschinenbetreiber dazu auffordern, bestimmte Treffer aus ihren Ergebnislisten zu löschen. Bundesjustizminister Heiko Maas sagte, dass dabei zwischen dem Recht auf Privatsphäre und der Meinungsfreiheit abgewogen werden müsse. In Hongkong demonstrieren wieder tausende Menschen für mehr Demokratie. Anführer der Studentenproteste hatten dazu aufgerufen, weil die Regierung Gespräche abgesagt hatte. Jetzt wollen die Demonstranten wieder Straßen blockieren und so den Druck auf die Politiker erhöhen. Sie wollen für 2017 freie Wahlen in Hongkong. Die chinesische Regierung will dagegen die Kandidaten für die Wahl vorgeben. Das Außenministerium in Peking bezeichnete die Demonstrationen als illegal und kündigte an, die Regionalregierung von Hongkong weiter zu unterstützen. Die Stadt gehört zu China, hat aber politische Sonderrechte.
Was noch wichtig wird:
In Griechenland entscheidet sich, wie viel Vertrauen die Regierung noch genießt. Das Land steckt weiter tief in der Krise, die Sanierungspolitik ist heftig umstritten, die Opposition fordert immer wieder Neuwahlen. Und weil es auch in seiner Koalition knirscht, will Ministerpräsident Antonis Samaras jetzt die Vertrauensfrage stellen. Anfang der Woche hatte er eine Abstimmung darüber beantragt, seitdem wird debattiert. Heute um Mitternacht soll dann abgestimmt werden. Samaras ist auf Disziplin in seiner Koalition angewiesen. Das Regierungslager hat 155 der 300 Sitze. Sollte es Neuwahlen geben, hätte die Regierung laut Umfragen keine Mehrheit. Mehrere tausend Kurden wollen morgen zu einer Demonstration gegen die Terrormiliz IS nach Düsseldorf kommen. Die Polizei wird mit mehreren hundert Beamten vor Ort sein. Eine Polizeisprecherin sagte, man gehe nach wie vor von einem friedlichen Verlauf aus, werde die Geschehnisse der vergangenen Tage aber natürlich berücksichtigen. Gemeint sind die Krawalle in Hamburg und Celle in dieser Woche. Dort waren Kurden und mutmaßliche IS-Anhänger aneinander geraten. Es gab Verletzte und Festnahmen.
Und sonst in der Welt?
In der italienischen Hafenstadt Genua hat viel Regen Überschwemmungen und Chaos ausgelöst. In der Innenstadt stand das Wasser 2 Meter hoch. Autos und Bäume wurden von Sturzbächen mitgerissen. Ein Mann ist in den Fluten ums Leben gekommen. Aus Angst vor weiteren Fluten wurde das Stadtzentrum evakuiert. Schulen und Unis blieben heute geschlossen. Die Einwohner von Genua wurden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. In Weißrussland wurden mindestens 100 Ukrainer nach einem Fußballspiel festgenommen. Der Vorwurf, sie sollen einen bekannten Anti-Putin-Song gesungen haben. Viele weißrussische Fans haben offenbar bei den gegnerischen ukrainischen Fans eingestimmt. Deshalb wurden auch 30 von ihnen festgenommen. Zuerst wurde zusammen Slava Ukraini, Ruhm für die Ukraine, gesungen und später noch das Lied Lang lebe Weißrussland. Die 130 festgenommenen Fans müssen jetzt mit einem Verfahren wegen obszöner Sprache rechnen, was mit bis zu 5 Tagen Haft bestraft werden kann. Das Spiel war übrigens ein EM-Qualifikationsspiel und die Ukraine hat 2:0 gegen Weißrussland gewonnen. Oktoberfeste wie in München gibt es auf der ganzen Welt, aber nicht überall sind sie gern gesehen. In Malaysia kämpft im Moment ein Abgeordneter gegen das Oktoberfest in seinem Land. Der Malaysia Daily Express berichtet, dass es in den Augen des Abgeordneten Teil einer Kultur des Bösen und der Sünde ist. Der Abgeordnete einer muslimischen Partei erklärte, dass Nicht-Muslime zwar das Recht hätten, Alkohol zu trinken, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit und in Form eines riesigen Fests, das nach seinen Worten Seitensprünge fördert. Verteidigt wird die malaysische Version des Oktoberfests von der ehemaligen Tourismusministerin des Landes. Sie sagt, es zu verbieten wäre unfair, weil in Malaysia viele Ausländer leben, darunter auch viele Deutsche. Malaysia ist das größte muslimische Land der Welt. 60% der Einwohner bekennen sich zum Islam. Wo ist Kim Jong-un? Der nordkoreanische Machthaber ist auch bei den Feierlichkeiten zum 69. Jahrestag der regierenden Kommunistischen Partei nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten. Wie die staatliche Agentur KCNA berichtet, stand Kim Jong-un nicht einmal auf der Gästeliste. Damit ist der Staatschef schon seit Anfang September nicht mehr öffentlich gesehen worden. Der letzte Auftritt des 30- oder 31-Jährigen war ein Konzertbesuch mit seiner Frau in der Hauptstadt Pyongyang. Wegen der Abwesenheit gibt es Spekulationen über seinen gesundheitlichen Zustand und seinen politischen Einfluss. Südkorea glaubt allerdings nicht, dass Kim Jong-un an Macht verloren hat und beruft sich dabei auf nordkoreanische Medien.
Wissensnachrichten.
Mittelmeer, da denkt man an Urlaub, an Erholung, aber man muss auch an Erdbeben denken. Maike Rosenplänter aus den Wissensnachrichten. Heute ist ein deutsches Forschungsschiff Richtung Sizilien aufgebrochen, um Erdbeben zu untersuchen. Was genau wollen die Forscher denn da erforschen?
Naja, im Mittelmeerraum gibt es ja immer wieder Erdbeben, weil sich hier die afrikanische Kontinentalplatte von Süden her unter die eurasische schiebt. Bisher sind außer diesen Verschiebungen der Platten die Ursachen für diese Erdbeben noch überhaupt nicht so bekannt, weil der Boden des Mittelmeeres ist noch nicht richtig erforscht. Und das bedeutet, dass man nicht wirklich weiß, aus welchen Gesteinen die Erdkruste da zusammengesetzt ist.
Und genau das soll jetzt untersucht werden.
Genau, das Forschungsschiff hat 60 sogenannte Ozeanbodenseismometer an Bord. Und die werden in 3500 Metern Tiefe auf dem Meeresboden abgesetzt. Da sind ganz sensible Geräte, die jede noch so kleine Erschütterung wahrnehmen und aufzeichnen. Die registrieren also nicht nur die normalen Erdbebensignale, sondern auch künstliche Wellen, die die Wissenschaftler akustisch erzeugen. Diese Wellen werden dann von den verschiedenen Gesteinsschichten im Erdinneren unterschiedlich reflektiert und abgelenkt. Und daraus können die Wissenschaftler dann ein Bild erstellen, wie es in der Erde unter dem Mittelmeer aussieht. Im Grunde wie eine Computertomographie des Erdinneren. Zusätzlich dazu stellen italienische Wissenschaftler auch noch Seismometer auf Sizilien auf. Und so bekommen die Wissenschaftler dann ein komplettes Bild von dem, was da im Erdinneren abgeht, unter und am Mittelmeer.
Erkenntnisse ganz anderer Art bringen sogenannte Zeitkapseln, also Kisten oder Behälter, die vor langer Zeit mit den damals wichtigsten Dingen befüllt und dann aufbewahrt wurden. Da wurden gerade jetzt wieder 2 in den USA gefunden und auch geöffnet.
Die eine Kapsel war vor etwa 100 Jahren von Wall Street-Geschäftsmännern in New York befüllt worden. Und dementsprechend waren da auch unter anderem mehrere Ausgaben von Tageszeitungen drin, außerdem die Verfassung der New Yorker Börse und eine Kopie des Fachblatts für Kaffee und Teehandel.
Das muss man ja haben.
Absolut. Wahrscheinlich wollten die Börsianer Werbung machen für ihre Arbeit. Das zumindest vermutet ein Historiker. Die andere Kapsel ist 113 Jahre alt und kommt aus Boston. Deren Inhalt ist etwas mysteriöser. Da war nämlich unter anderem ein knallrotes Buch ohne Titel. Was da drin steht und was sonst noch in dieser Kapsel war, das weiß man noch nicht. Die ganzen Sachen sollen jetzt alle in einer temperaturgeregelten Umgebung untersucht werden.
Diese Zeitkapseln, das ist ja eine Tradition, die es bei uns in Europa so nicht gibt, sondern eher in den USA.
Richtig, da weiß man nach den Angaben eines Historikers von etwa 30 Zeitkapseln aus der Zeit zwischen 1876 und 1914. Die erste und einzige europäische Kapsel, von der man weiß, ist aus dem Jahr 1907.
Wetter.
Das kann man herbstlich durchwachsen nennen. Der Regen hält sich im Moment hartnäckig über einem Streifen von Rheinland-Pfalz bis nach Brandenburg, südöstlich und nordwestlich davon, aber ist es meistens trocken. Morgen bleibt der Regen weiter auf diesem Südwest-Nordost-Streifen. Sonntag wird es dann überall etwas besser. Erst gegen Abend wird es im Westen nass. Dazu am Wochenende Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.